Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Früher hieß es, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und heute, wo das gesamte Wissen der Welt nur ein paar Klicks entfernt ist, muss man vielleicht sagen, wer alles weiß, hat keine Ahnung. So jedenfalls heißt das neue Buch von Horst Evers, dem Kabarettisten und Schriftsteller. Vor der Sendung haben wir mit ihm über dieses Buch gesprochen. Horst Evers, hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
Also, wer alles weiß, hat keine Ahnung. Diesen Titel müssen Sie uns erklären.
Na, die grundsätzliche Überlegung war natürlich die Frage, ob es wirklich so ist, dass dadurch, dass wir im Moment praktisch auf das gesamte Wissen der Menschheit innerhalb kürzester Zeit mit einem Klick Zugriff haben, wir dadurch wirklich so viel klüger geworden sind, beziehungsweise eben tatsächlich dieses Paradox, das man ja schon zumindest gefühlt erlebt, dass obwohl wir in einer absoluten Wissensgesellschaft mittlerweile leben, trotzdem der Irrglaube, die Fake News, die seltsamen Meinungen so präsent sind wie noch nie. Und das ist ein wesentlicher Teil des Buches. Und dazu habe ich dann jetzt noch einen Corona-Blog mit dabei.
Auf Corona gucken wir vielleicht später noch. Mhm. Lass uns kurz mal auf etwas gucken, was auch auf einem Buch vorkommt. Also es geht ja da in sehr schnellen Sprüngen durch den modernen Alltag in diesem Buch. Das alles erzählt aus der Sicht eines Mannes in Berlin, der eigentlich ja ganz so friedvoll auf die Welt guckt, sich aber dann doch immer behaupten muss. Zum Beispiel gegenüber der Technik der Gegenwart. Also einmal ruft er Google an, dann Siri und Alexa kommen vor. Und weil alles so aus dieser Ich-Perspektive geschrieben ist, frage ich mich, sind das so Ihre persönlichen Alltagsbeobachtungen und Alltagskämpfe, Horst Evers?
Zum Teil tatsächlich. Also wenn man als Beispiel nimmt diese Google-Geschichte, ist es ja tatsächlich doch so, dass Google mich anruft, weil die Algorithmen sich weigern, weiterhin mein Leben zu verfolgen, weil es ihnen zu langweilig ist. Und ich deshalb mich denn jetzt rechtfertigen muss. Und das hat natürlich mit meinem Leben, es ist klar, auch etwas überspitzt, aber es gibt eine Geschichte, die nicht im Buch ist. Ich habe vor ein paar Wochen ein Abo kündigen wollen, das ich kurzfristig abgeschlossen habe, und ich wollte es kurzfristig auch wieder kündigen. Und es stellte sich heraus, dass die Frist, um es zu kündigen, vor dem Abschluss des Abos gelegen hätte. Also ich habe es Mitte November abgeschlossen, um es fristgerecht zu kündigen, hätte ich es aber schon am 31. Oktober kündigen müssen. Das habe ich im Gespräch mit dem Service dann rausbekommen. Und er sagte, ja, kann man nichts machen. Ja. Wo ich dann in der Geschichte dazu rate, praktisch alle Abos, die es überhaupt gibt auf der Welt, einfach vorsorglich einmal pro Quartal zu kündigen. Nur für den Fall, dass man irgendwann eines abschließen wird, damit das dann fristgerecht ist. Und das sind ja Sachen, mit denen man tatsächlich konfrontiert wird. Ja. Die tatsächlich passieren, die eigentlich so absurd sind, dass man denkt, das kann ja gar nicht sein. Aber das ist ja auch das, was ich immer wieder versuche, dann herauszuarbeiten. Dinge, die für uns so normal geworden sind, dass wir das Absurde erst auch uns wieder klar machen müssen, indem man es einmal rausstellt.
Ja, mit Google landen Sie ja dann in einem Dialog, der ungefähr so irre ist wie diese Abo-Geschichte. Mhm. Und das Interessante ist ja dann irgendwie, diese Suchmaschine scheitert ja dann am Genitiv. Nur sind Sie oder beziehungsweise der Angerufene, der Protagonist in diesem Buch, ein großer Verfechter grammatikalischer Korrektheit. Und Horst Evers, als ich das gelesen habe, da muss ich so an einen Roman von Ihnen denken, den Roman Es hätte alles so schön sein können. Da gibt es auch eine Figur, die so sehr viel Wert legt auf eine korrekte Ausdrucksweise. Was ist das denn mit Ihnen und der Grammatik eigentlich?
Na, das ist natürlich auch schon immer dann ein Spiel mit der Sprache. Ich weiß, als ich angefangen habe, überhaupt irgendwie lustige oder humoristische Texte zu schreiben, da war es immer witzig oder es war so ein Punkt der Irritation, wenn man kleine grammatische Fehler oder einen falschen Dativ mit eingebaut hat, und dass das dann sofort ein Stilmittel waren und eine große Komik auch entfaltet haben. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach von den Mitteln der Komik her. Auch da ist man ja in einem seltsamen Bereich im Moment mit vielen Sachen, wo man sehr vorsichtig ist und sich fragt, was kann man machen, was kann man nicht machen.
Da wartet dann der Rassismusvorwurf.
Ganz genau. Ja. Und wenn man dann Komik entwickeln will, ist aber die Sprache oder bestimmte grammatische Eigenheiten dann noch frei von all diesen Vorwürfen. Das heißt, auch damit kann man natürlich viel mehr agieren. Hier in der Geschichte hat es Gott sei Dank, das ist mir ja auch immer wichtig, aber eben auch einen sehr, sehr realen inhaltlichen Hintergrund. Das kann ich jetzt auch ruhig verraten, das ist auch gleich die erste Geschichte im Buch, das ist jetzt kein großer Spoiler. Das ist eine künstliche Intelligenz, die mich eben anruft.
Ja.
Und die sind dann ja, die können unglaublich viel.
Es ist aber interessant, jetzt ist so die kleine Leitung schon wieder schlecht, gerade wo wir anfangen, über künstliche Intelligenz zu sprechen. Aber man hat sie noch verstanden, machen Sie gerne weiter.
Ah ja, das sind ja oft dann so Kleinigkeiten, die sie dann überraschenderweise nicht können. Also so wie es bei Robotern ist, die können wahnsinnig komplizierte Waffensysteme bedienen, auch wahnsinnig schnell und so, aber sie können keine Milch in eine Tasse schütten. Und so ist es dann eben auch bei diesen künstlichen Intelligenzen, dass sie Kleinigkeiten, Feinheiten der Sprache einfach nicht hinkriegen.
Plötzlich beginnt ja in diesem Buch so eine Art Corona-Tagebuch und sie begleiten so den Weg in die Pandemie, ne? Wenn dann plötzlich die Regale leer waren im Supermarkt und man gar nicht erst begriffen hatte, was kommt da auf uns zu, die Dimensionen noch nicht begriffen hatte. An einer Stelle heißt es dann, dass alle Humorarbeiter und Humorarbeiterinnen, die es so gibt, auf einmal mehr oder weniger lustige Videos ins Netz hochladen. Sie schreiben: Noch nie war das, was es zum Lachen gibt, so traurig wie jetzt. Zitat Ende. Worauf haben Sie denn geachtet beim humoristischen Umgang mit der Krise?
Na, es war dann zu dem Zeitpunkt, das haben ja auch alle gemacht, unglaublich wichtig, auf irgendeine Art und Weise authentisch zu sein. Alle waren jetzt erstmal ihrer Bühnen beraubt. Alle haben überlegt, ich muss jetzt irgendwas machen. Das heißt, die hatten ein großes Sendungsbewusstsein und keine richtige Möglichkeit, damit jetzt umzugehen. Und alle haben dann Zeug ins Netz hochgeladen. Alle leider auch mehr oder weniger mit denselben 8 Witzen. Relativ frei von Idee, weil man erstmal nur beschrieben hat, nur mal geguckt hat, was da überhaupt irgendwie ist, was da funktioniert. Und ich habe dann eben mit einer Freundin angefangen, nachdem wir auch erst da irgendwelches Zeug gemacht haben und ich dann das möglichst schnell versucht habe, wieder einzufangen, weil ich das auch jetzt nicht so doll fand, haben wir dann einen Blog geschrieben, was eben den großen Vorteil hat zu allen Videos und zum Podcast und so, dass man begrenzt ist, dass man von vornherein sagt, das soll nicht länger als eine halbe Seite sein. Das heißt, man überlegt sich vorher aber auch, was man schreibt, und haben uns immer jeden Tag hin und her einen Brief geschrieben über das, was wir im Moment sehen, was wir im Moment erleben, und daraus habe ich dann auch dieses mehr oder weniger Corona-Tagebuch, dieser 100 Tage in Quark vom ersten Lockdown dann mitnehmen können. Und das sind aber eben tatsächlich, also ich habe versucht, dieses Gefühl dann darin zu behalten, weil zusammengefasst fürs Buch habe ich es natürlich dann irgendwann im September, Oktober, wo ich auch schon wieder mehr wusste, wie das Ganze verläuft und so. Aber ich wollte trotzdem eben dieses Wissen da noch nicht mit reinpacken und das nicht mit spüren lassen.
Ja, diese Ahnungslosigkeit und auch diese Unmut, was kommt auf einen zu.
Genau.
Horst Evers, das neue Buch heißt Wer alles weiß, hat keine Ahnung. Wir haben Sie erreicht in Ihrer Küche in Kreuzberg. Eben mit der Technik, die uns so zur Verfügung steht in der Pandemie. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.